Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung für unseren heutigen Sonntag Gottesdienst zum Thema Seid bereit, Matthäus 25, 1 bis 13. Matthäus 25, 1 bis 13. Das bekannte Gleichnis von den fünf törichten und fünf klugen Jungfrauen. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten all jene Jungfrauen, also sowohl die Törichten als auch die Klugen, und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wir erheben uns zum Gebet. Treuer himmlischer Vater, ja, wir danken, dass wir wissen dürfen, dieser Tag ist wirklich nicht mehr weit weg, an dem du kommst. Zur Entrückung deiner Gemeinde und um dann auch das Böse auf dieser Welt zu besiegen, zu beseitigen. Besiegt hast du es im Grundsatz ja schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, aber es darf noch weiter sein Unwesen treiben. Aber du wirst es dann ganz, ganz stark eindämmen und dieser herrlichen Zeit gehen wir entgegen. Nun mahnst du uns, dass wir da wirklich bereit sind, unsere Augen ganz auf dich und auf diesen Tag ausrichten, auch unsere Herzen, unser Leben dementsprechend ausrichten und gestalten. Dazu lass uns auch heute diesen Gottesdienst dienen. Wir danken dir für alle erwiesene Gnade, Treue und Liebe, die du einem jeden von uns erwiesen hast, an Bewahrung bis auf diesen Tag, dass wir in so vielen kleinen und großen Dingen dich in unserem Leben, in unserer Gemeinde am Werk sehen dürfen. Ja, wir dürfen auch im Blick auf unsere Gemeinde immer wieder nur dankend zurückblicken, durch welche Kämpfe, Spannungen, Auseinandersetzungen, Herausforderungen du sie bis zu diesem Tag durchgetragen hast und dürfen froher Zuversicht sein, dass du das allen Angriffen zum Trotz auch in Zukunft tun wirst. Es ist deine Gemeinde, du bist der Herr darüber. Und wir befehlen dir alle angeschlagenen, müden, traurigen, verzagten, kranken zu Hause an, die jetzt auch mit uns auf dein Wort hören. Richte sie auf, gib ihnen Kraft an Leib und Seele mit uns. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort hören wir auf Römer 13, die Verse 8 bis 14, Römer 13, 8 bis 14. Da schreibt der Apostel Paulus, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, wir feiern heute den ersten Advent. Und die Adventszeit ist ja jedes Jahr eine Zeit, in der wir ganz bewusst wieder neu uns auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus ausrichten lassen. Natürlich soll unser Blick nicht nur in dieser Zeit auf den kommenden Herrn gerichtet sein, sondern das ganze Jahr. Aber dass der Herr Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt, das ist das wichtigste Ereignis, auf das die christliche Gemeinde wartet. Darauf lebt sie hin, das ist ihr Ziel. Und gerade die Adventszeit will uns dieses Ziel jedes Jahr immer wieder über 4 Wochen hinweg etwa ganz neu eintrichtern und unser Leben darauf ausrichten, darin eichen. Und um dieses Ziel geht es hier auch in den Mahnungen des Apostels Paulus. Das wird bei den ersten Versen noch nicht deutlich. Die scheinen zunächst mal ganz allgemeine Ermahnungen zu sein in den Versen 8 bis 10. Aber Vers 11 macht deutlich, dass diese Mahnungen alle auf ein konkretes Ziel hinlaufen und dies die Zeit erkennend, nämlich den Kairos Gottes erkennend, dass bei Gott die Stunde, was bei Gott die Stunde geschlagen hat, nämlich, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Mit der Errettung ist hier natürlich nicht unsere Errettung aus der Verlorenheit gemeint, denn diese Errettung, die haben wir ja seit dem Moment, als wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, als wir sein Heil für uns ganz persönlich angenommen haben. Ab diesem Augenblick dürfen und sollen wir ja Heilsgewissheit haben. Wir sind gerettet. Aber hier ist mit der Errettung gemeint, dass wir aus dieser unter dem Fluch Gottes stehenden Welt errettet werden, in der das Böse sich mehr und mehr ausbreitet und sich in nie dagewesenem Maße austobt. Die hier gemeinte Errettung ist also die Entrückung. Mit der Entrückung reißt Jesus uns aus den furchtbaren Ereignissen dieser letzten Zeit heraus. Und Gott hat in seinem Wort sehr eindrückliche Bilder für dieses Herausreisen. Er verwendet sie im Alten Testament zwar im Blick auf Israel und den Rest, den er von diesem Volk retten wird, aber wir können das sehr gut auch auf die Gemeinde und ihre Entrückung übertragen. Da sagt Gott zum Beispiel Sacharja 3, Vers 2 im Blick auf diesen Überrest Israels. Und es ist schon auch dramatisch zu sehen, was da an, ja, man muss es schon sagen, auch an Gerichten Gottes, erstens übers Volk Israel, zweitens auch über die Gemeinde hergeht. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Ein hochdramatisches Bild, liebe Geschwister. Ein Feuer, lodernd. Stellt euch vor, die Flammen schlagen meterhoch in den Himmel, alles brennt lichterloh und dann wird der Einscheid gepackt und herausgerissen. Der ist schon bis auf einen kleinen Rest verkohlt. Die Flammen lodern noch, er stinkt und qualmt noch vor sich hin, aber dann auf die Seite gelegt, aus dem Feuer gerettet, gehen die Flammen langsam aus. Ein Überrest bleibt übrig, bevor er ganz in Glut und Asche zerfallen wäre. Oder, fast noch dramatischer, Amos 3, Vers 12, gleich wie ein Hirte dem Löwen zwei Unterschenkel oder ein Ohrläpplein aus dem Maul reißt, also sollen die Kinder Israel herausgerissen werden. Von einem Lämmlein, liebe Geschwister, zwei Unterschenkel, wenn ihr euch ein Lamm vorstellt. Zwei Unterschenkel, das ist das, was über den Hufen noch kommt. Das ist eigentlich nichts außer ein bisschen Fell und Knochen. Das Fleisch sitzt weiter oben. Oder ein Ohrläpplein. Das ist wahrlich nicht viel. Den Rest hat der Löwe schon verschlungen. Ein Ohrläpplein guckt noch raus zwischen den Zähnen und das rettet der Herr. Dramatische Beispiele für den Überrest Israels. Und wir wissen vom Neuen Testament, Ähnliches sagt das Neue Testament auch über den Überrest an Gemeinde. Wenn der Herr sagt, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er wohl noch Glauben finden auf Erden. Ein Ohrläpplein, mehr wird nicht mehr übrig sein. Ein solches Herausreißen wird auch unsere Errettung sein in der Stunde der Entrückung. Mancher hadert in diesen Tagen wahrscheinlich schon fast mit dem Herrn, wenn er sieht, was da alles an Unheil hereinbricht und was auch die Gemeinde Jesu immer noch mit erfahren muss. Aber es ist genau das, was Gott in seinem Wort fürs Ende der Zeit vorhergesagt hat. Das Böse verwüstet nicht nur die Menschheit, es bricht auch mit Macht über die Gemeinde Jesu herein, zumindest über den Teil, der seinen Namen trägt, aber nicht seine Kraft in sich hat. Alles, was mal christliche Gemeinde war und sich so genannt hat, wird bis auf solche Überreste von satanischen Finsternismächten niedergerissen und in ihrem gierigen Rachen verschlungen. Und wir sehen, wie diese Bestie des Bösen die Gemeinde Jesu schon fasst hinuntergewürgt hat in diesen Tagen. Das ist ja auch im Netzwerk, in der Arbeit immer wieder unsere tagtägliche Erfahrung, dass Geschwister anrufen, egal von wo, aus Deutschland oder auch Österreich und anderen Ländern, und fragen, wo kann ich noch eine Gemeinde finden, wo kann ich noch mit Freude hingehen? Und man muss fast überall sagen, ja, liebe Geschwister, da ist guter Rat teuer. Es gibt fast nichts mehr, was man empfehlen kann. Tut euch in kleineren Gruppen zusammen, versammelt euch über Gottes Wort, feiert miteinander mit ein paar Gleichgesinnten noch Gottesdienste. Der kann sich glücklich preisen, der noch eine Gemeinde hat, wo man mit Freude hingehen kann und Gottes Wort klar verkündigt bekommt. Sind Ausnahmen wenige geworden. Nur noch winzige Reste im Bild gesprochen, maximal zwei Unterschenkel oder ein Ohrläppchen, die aus dem Rachen des Bösen ragen. Und wir sehen in diesen Tagen, wie auch das Böse versucht, auch das noch zu vernichten. Aber wir wissen, die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Der Rest bleibt übrig. Das ist die großartige Zusage auch in diesem schrecklichen Bild. Ein Rest bleibt übrig, so wie es bei den ganzen Gerichten Gottes über Israel immer einen Rest gegeben hat. Ja, er hat das Volk immer wieder abgesägt bis auf den Baumstumpf. Da hat fast nichts mehr aus dem Boden geguckt. Aber aus diesem Baumstumpf durften neue Reiser austreiben. Ein Rest bleibt übrig und schenke der Herr, dass wir zu diesem Rest gehören. Wir dürfen es wissen im Vertrauen auf ihn und seine Liebe. In einer derartigen Situation drohender Vernichtung wird die Entrückung geschehen, wenn die letzten Reste bibeltreuer Gemeinde rufen, wie einst die Jünger im Schiff, als die Wellen schon über dem Boot zusammengeschlagen haben. Hilf, Herr, wir gehen unter. Ist es nicht auch manchmal unser Gefühl, Herr, hilf, das Wasser steht schon bis hier, wo bleibst du? Es wird Zeit, es brennt, er kommt nie zu spät. Da wird der Herr den letzten Rest seiner Gläubigen herausreißen. Und von dieser Errettung spricht der Apostel Paulus hier und erfreut sich dabei. Denn nun ist diese unsere Errettung näher gerückt, als da wir zum Glauben kamen. Liebe Geschwister, haben wir diese Freude eigentlich auch? Jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, dass wir wissen dürfen, wir sind näher dran als gestern. Die Gemeinde in den ersten Jahrhunderten war ja mehr oder weniger ständig bedroht, bedrängt, verfolgt. Zunächst vor allem von den Juden, dann immer mehr auch von den Römern. Und deshalb sehnte sie sich nach dieser Rettung, nach dem Herausgerissenwerden aus der Not dieser Welt. Und auch Paulus lebte in einer spürbaren Naherwartung. Er rechnete wohl durchaus mit der Möglichkeit, dass die Entrückung noch zu seinen Lebzeiten geschehen könnte. Heute aus der Distanz von 2000 Jahren lächeln wir fast über diese Aussage des Paulus. Natürlich rückt der Tag der Entrückung jeden Tag näher. Und natürlich ist uns die Entrückung an jedem Tag näher als am Tag zuvor. Eigentlich eine Banalität. Aber wer da fast schon mitleidig lächeln würde, der hat nicht verstanden, was Paulus bewegt. Paulus will natürlich keine Binsenweisheiten über das Näherkommen der Entrückung weitergeben. Er bringt vielmehr zum Ausdruck, wie intensiv sein Denken ausgerichtet ist auf diesen Tag der Entrückung. Das ist bei ihm so ähnlich wie früher in Zeiten der Wehrpflicht. Diese heilige Kuh hat man ja, man kann jetzt über die Gründe spekulieren, vor Jahren abgeschafft, jetzt soll sie wieder angeführt werden. Zu meiner damaligen Zeit als jugendlicher, junger Erwachsener gab es die noch. Als Theologiestudent war ich befreit. Aber ich habe es von anderen mitbekommen, da haben die Wehrpflichtigen oft für die letzten 100 Tage ein Meterband gekauft und dann jeden Tag einen Zentimeter abgeschnippelt und sich gefreut, wie das Band immer kürzer wird und sie dann bald wieder nach Hause dürfen. Vorbei die Zeit mit dem Wacheschieben vor Munitionsdepot oder ähnliches die ganze Nacht durch. Mancher freut sich so vielleicht auch auf seine Rente und hat auch so ein Meterband. Freut sich an jeden Tag, der vergangen ist und ihn dem ersehnten Ziel ein Stück näher bringt. Und so freut sich Paulus, dass er sagen kann, unsere Errettung ist näher gerückt, als da wir zum Glauben kamen. Es sind eine ganze Menge an Tagen vergangen seither, welche wir nun unserer Errettung näher sind. Und liebe Geschwister, deshalb müssen Christen auch überhaupt keine Angst haben vor dem Älterwerden. Im Gegenteil, gewiss bringt das Älterwerden manche Einschränkung mit sich. Die Kräfte lassen nach, die Wehwehchen des Alters nehmen zu und die Volksweisheit hat festgestellt, jeder will alt werden, aber keiner will alt sein. Und wir merken es ja auch selber längst, wenn man über 60 ist, dann ist das nicht mehr wie mit 20 oder 30. Und trotzdem freue ich mich jeden Tag, den ich hinter mir habe. Ich nehme weiterhin jeden Tag dankbar aus der Hand Gottes an, freue mich an Leben, an meiner lieben Frau, der Familie, der Gemeinde und viele mehr. Aber ich darf mich jeden Tag freuen, dass ich der Ewigkeit und der Entrückung ein Stück näher gekommen bin. Und damit ist diese verbleibende Zeit des Leidens am Bösen in dieser Welt ja auch weniger geworden. Die Nacht ist weit vorgerückt. Wir haben mit jedem Tag unseres Lebens einen Tag der Finsternis dieser Welt hinter uns gebracht. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Die Nacht ist diese Weltzeit, in der die Gemeinde Jesu noch nicht sichtbar mit ihrem Herrn und Heiland verbunden ist. Durch den Heiligen Geist sehr wohl, tatsächlich geistlich, aber wir sehen es halt noch nicht. Was wir sehen, ist das Böse um uns herum. Wörtlich ist der Ausdruck im Griechischen noch viel stärker, für vorgerückt steht hier ein Verb, das eigentlich das Treiben von Metall beschreibt. Das wird ja dadurch getrieben, dass man ein Stück Metall nimmt und dann mit dem Hammer drauf rumklopft und dann wird es immer flacher und dehnt sich immer mehr aus. Also ein ziemlich gewalttätiger, brutaler Vorgang eigentlich. Das heißt, unter dem Hammer Gottes wird die Nacht dieser Weltzeit immer mehr auf den Tag Christi hingetrieben. Das ist auch für uns heute ein großer Trost. Wir sehen einerseits, wie die endzeitliche Finsternis immer mehr Gestalt annimmt. Wir sehen Menschen in Kirchen, Politik, Medien, die unvorstellbar Böses vorantreiben. Und wir wissen ihnen vom Wort Gottes her, hinter ihnen satanische Mächte, die diese Menschen als ihre Werkzeuge benutzen. Denn wir wissen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, gilt ja für alles Böse, auch für unser Böses. Hinter allem Bösen steckt der Feind, der Satan. Aber ganz wichtig, selbst diese satanischen Mächte sind im letzten Grunde zumindest indirekt Werkzeuge Gottes. Er nutzt ihr böses Tun, um die Nacht dieser Weltzeit auf den Tag der Entrückung der Gemeinde hinzutreiben. Und damit bekommen die Hammerschläge der Gerichte Gottes einen ganz anderen Klang in unseren Ohren. Hören wir nur menschlich darauf, dann wirken sie in uns Angst und Schrecken. Und ich denke, dieses Angst und Schrecken fährt uns bei manchem, was so um uns herum geschieht, immer mal wieder in die Glieder. Und wir brauchen den Blick auf unseren Herrn, dass wir da nicht stecken bleiben. Aber hören wir sie mit unseren geistlichen Ohren. Auf dem Hintergrund dieser Aussage, dann bleibt zwar der reale Schrecken dieser Ereignisse, wir dürfen den auch nicht verharmlosen oder vergeistlichen. Auch das ist wichtig, liebe Geschwister. Mich wundert und erschreckt schon seit Jahren, wie lapidar manche Glaubensgeschwister das Hereinbrechen des Bösen kommentieren. Was regt euch auf? Muss es so sein? Trübsal kommt. Ja, es muss sein. Aber wenn wir zurückdenken, Jesu Kreuzestod musste auch sein. Aber so lapidar ist der Herr damit nicht umgegangen. Er hat gesagt, der himmlische Vater, muss ja sein. Okay, gut, dann gehen wir halt mal ins Kreuz. Nein, im Gegenteil, er nimmt die drohenden Qualen des Kreuzestodes so ernst, dass er betet, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir dürfen den Schrecken dieser kommenden Gerichte Gottes nicht verniedlichen. Und sie werden mindestens teilweise auch die Gemeinde Jesu mittreffen, solange diese noch nicht entrückt ist. Und wie erschreckend und belastend das der Fall ist, haben wir ja in den vergangenen Jahren schon hochdramatisch erfahren. Und ich wünsche mir deshalb viel mehr Beter, die den himmlischen Vater gemeinsam alles abbringen, was nach seinem Willen überhaupt möglich ist, dass diese Schrecken der Endzeit weniger hart ausfallen. Zumindest solange wir als Gemeinde noch auf dieser Erde sind. Wir dürfen diesen Schrecken auf keinen Fall verniedlichen. Aber bei allem Schrecken lösen diese Hammerschläge der Gerichte Gottes auch eine freudige Erwartung in uns aus. Denn wir hören in diesen Hammerschlägen des Bösen die Schritte des näherkommenden Herrn. Und deshalb sagt Paulus, die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Es ist noch nicht die Stunde der Entrückung, sondern es ist die Stunde der Vorbereitung. Siehe, die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen. Als der Ruf erschallt, der Herr kommt, macht euch bereit. Da ist die Stunde aufzuwachen, die Lampen zu richten, bereit zu sein. Das sagt der Apostel Paulus, das ist unsere Stunde, die es jetzt geschlagen hat. Denn der Herr Jesus kann jederzeit unversehens kommen. Und verschiedene Ausleger weisen meines Erachtens zu Recht darauf hin, dass zwar für die sichtbare Wiederkunft unseres Herrn direkt vor der Aufrichtung des tausendjährigen Reichs etliche konkrete Zeichen vorausgegangen und erfüllt sein müssen, aber für unsere Entrückung gilt das wohl nicht. Die kann jederzeit geschehen. Und deshalb beten wir jeden Tag für uns selbst und für unsere Kinder und unsere Enkel, dass wir bereit sind, am Tag der Entrückung, denn wir wollen ja nicht ohne unsere Kinder und Enkel entrückt werden. Interessant ist, dass Paulus so die noch ganz junge Gemeinde in Rom mahnt, dass wir aus dem Schlaf erwachen. Da wundert man sich vielleicht kurz, denkt, es ist doch noch gar nicht lange her, dass die zum Glauben gekommen sind. Und Paulus schreibt Mitte der 50er Jahre, also nur gut 20 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, schreibt Paulus diesen Brief an die Römer. Müssen wir uns zur Zeit die Augen halten. Ist nicht viel, was sind 15, 20 Jahre. Und da sollen die alle schon geistlich wieder schlafen. Ja, liebe Geschwister, es ist erschreckend, wie schnell der geistliche Schlaf die Kinder Gottes, auch uns selber, übermannen kann. Und wir merken ja auch, wie ein ruhiges, angenehmes Leben diesen Schlaf fördern kann. Wenn ich allein so für mich selber die letzten 9 bis 10 Jahre zurückdenke, 2015 war bei vielen ein großes Aufschrecken. Ganz viele haben im Oktober, November schon mit der Wiederkunft des Herrn gerechnet, 2015. Und dann wird es irgendwo wieder zumindest an der Oberfläche ruhiger und man sackt schon wieder tiefenentspannt im Sessel zurück. Ja, merken wir es nicht bei uns selber auch so? Und dann auf einmal geht es wieder von Neuem los, man schreckt wieder auf. Ja, aber dann gewöhnt man sich schon wieder ein bisschen dran und dann wird man schon wieder träger und behäbiger. Und der Blick geht schon wieder in viele Dinge des täglichen Lebens und formiert sich da, anstatt wirklich konzentriert auf den Herrn und die Erwartung seiner Wiederkunft gerichtet zu sein. Es kann ganz schnell gehen.
15, 20 Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit, um einzuschlafen. Da kann man zwischendrin schon dreimal eingeschlafen und wieder aufgewacht sein oder noch mehr. Beim Wachsein kommt es auch nicht auf die Menge des Bibellesens an, auf die Länge der täglichen Gebetszeit, auf die Zahl gemeindlicher Veranstaltungen pro Woche etc. Viele meinen, das geistliche Leben an solchen Äußerlichkeiten festmachen zu können. Nein, die Frage ist, lebe ich bewusst jeden Tag mit und vor meinem Heiland Jesus Christus? Stehe ich morgens auf und weiß mich von meinem Herrn begleitet und in seiner Hand geborgen? Gehe ich zur Arbeit und weiß, der Herr Jesus geht voran und macht mir das auch ganz bewusst? Ich gehe da nicht allein hin. Blicke ich in die menschlich betrachtet vielleicht sehr düstere Gegenwart und Zukunft und weiß, der Herr Jesus bringt mich sicher ans Ziel seiner himmlischen Herrlichkeit durch alles, was da noch vor mir liegt. Dann sind wir zwar durchaus in den Herausforderungen des Alltags aktiv, in Familie, Ehe, Beruf, Gemeinde, aber das größte Anliegen unseres Herzens ist, dass wir bereit sind, wenn unser Herr Jesus wiederkommt in den Wolken des Himmels. So ist das Wachsein, das auf Jesus blicken, eine Frage des Herzens. Da kann einer mitten im ohrenbetäubenden Lärm einer Fabrikhalle am Fließband stehen und im Sekundentakt Bauteile einsetzen und zusammenfügen. Und gleichzeitig kann er in seinem Herzen da und dort den Blick auf Jesus richten und sagen, danke Herr Jesus, dass du auch hier an meiner Seite stehst. Oder im Büro durch den Flur unterwegs sein ins Besprechungszimmer zu einer Teamsitzung und während er durch den Flur geht, ist er mit den Gedanken nicht nur beim Thema der Sitzung, sondern richtet seinen Blick auf den Herrn Jesus und sagt, schön, dass du da bist und mit mir gehst. Gib mir Weisheit und Kraft in allem, was ich jetzt hier zu sagen, zu tun, zu entscheiden habe. Das heißt, wach sein, bewusst mit und für Jesus leben, auf ihn ausgerichtet, auf den Tag seines Kommens warten. Dann sind wir vorbereitet, wenn er kommt. Und darum beten wir mehr oder weniger jeden Tag, Herr, lass uns und unsere Kinder vorbereitet sein. Schenke, dass wir bewusst mit dir und nah bei dir leben. Jetzt gilt's, bereit zu sein, sagt Apostel Paulus, auch in unserem Lebenswandel, in unserem Verhalten, dass der wiederkommende Herr uns so antrifft, wie dass wir zu ihm passen. Jesus steht vor der Tür und da wird's Zeit, dass auch der Letzte aus dem Schlaf aufwacht. Das hat ja auch was mit dem Anziehen zu tun. Kommt dann gleich, lasst uns ablegen und zieht an. Wenn wir morgens um 8 Besuch erwarten, dann stehen wir nicht erst 8:05 auf und latschen dann noch schlurken in den Hausschuhen und im Schlafanzug und noch ungekämmt und unfrisiert zur Haustür und entnehmen den Besuch im Empfang. Nein, dann stellen wir einen Wecker, dann gucken wir, dass wir rechtzeitig auf der Matte stehen, dass wir geschniegelt, gebügelt und so weiter unseren Besuch empfangen können. So ist mit dem Herrn Jesus auch. Und deshalb sagt der Paulus, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis, ein Schlafanzug. Oder anders gesagt, mancher hatte in Riedlingen bis vor kurzem vielleicht noch die Dekoration von Halloween vor der Tür oder im Haus. Muss jetzt alles raus, muss weg, damit Platz geschaffen werden kann für die Adventsausstattung. Und das Bild passt recht gut, der Finsterniskram muss raus. Aber eben nicht nur aus unserem Haus, sondern vor allem aus unserem Leben. Die finsteren, gottfeindlichen Gewohnheiten, Verhaltensweisen gilt es aus unserem Leben auszuräumen, möglichst mit Stumpf und Stiel. Und diese Werke der Finsternis sind das, was Menschen tun, die nicht zu Jesus gehören. Solche Werke, die unter dem Einfluss des Bösen stehen, aber die passen nicht ins Leben der Gotteskinder, muss raus. Und rein muss der geistliche Adventsschmuck ein Leben nach der Art unseres Heilandes. Deshalb Vers 14, zieht an den Herrn Jesus. Wir sollen adventliche Gemeinde sein, die bereit ist für die Ankunft ihres Herrn. Deshalb die Überschrift, seid bereit. Das fängt bei denen an, die Jesus noch gar nicht kennen. Auch zu denen will Jesus kommen, gerade in dieser Adventszeit. Wie es in einem Adventslied heißt, Gottes Sohn ist kommen, Vers 2 dann, er kommt auch noch heute und lehret die Leute, wie sie sich von Sünden zur Buß sollen wenden, von Irrtum und Torheit treten zu der Wahrheit. Jesus kommt heute, steht heute vor unserer Tür, klopft an, ganz zart, er kommt nicht mit dem Brecheisen, ganz zart, aber doch so, dass es nicht zu überhören ist. Und er sagt, du, ich bin für dich gekommen, bei dir möchte ich wohnen, mach doch auf, lass mich in dein Leben, damit es auch bei dir Weihnachten werden kann. Wie schön, wenn jeder an Heiligabend singen kann, Christus, der Retter ist da. Nicht nur für die anderen, sondern für mich, ganz persönlich. Christus, der Retter, ist da, mein Retter. In der Adventszeit ist ja Bereitsein ohnehin das große Thema. Wir sind bereit, wie man es am Dekoschmuck und schon überbereit mit dem Weihnachtsbaum sehen kann. Da gibt es viel vorzubereiten. Das Haus, die Fenster sollen entsprechend geschmückt sein. Adventsgestecke werden gemacht und aufgestellt, Sterne aufgehängt, Weihnachtsgebäck muss gebacken werden. Manche, habe ich gehört, haben schon wieder aufgegessen am ersten Advent. Ein Speiseplan muss her für die Festtage. Schwere Entscheidungen sind zu treffen, Weihnachtsgans, Truthahn oder doch lieber Weihnachtskarpfen. Und dann natürlich noch die Weihnachtsgeschenke müssen gekauft, verpackt, vielleicht noch verschickt werden. Es gibt eine Menge zu tun, damit Weihnachten kommen kann und wir vorbereitet sind. Liebe Geschwister, das gilt noch viel mehr für unser Inneres. Wenn schon unser Haus und unsere Wohnung hergerichtet sein sollen für Weihnachten, wie viel mehr unser Herz für das Kommen unseres Herrn Jesus. Ich wünsche, dass doch diese Adventswochen eine Zeit sind, wo unsere Herzen vielleicht mancher das erste Mal in seinem Leben bereit machen für den Herrn Jesus. Dass es bei jedem ganz persönlich Weihnachten werden kann und jeder an Heiligabend wissen darf, Christus, mein Retter, ist da. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Treuer himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir dieses Ziel vor Augen haben dürfen und dass du es uns auch in dieser Adventszeit wieder ganz neu vor Augen malst, in sehr anschaulichen, teils drastischen, aber insgesamt überaus hoffnungsvollen Bildern. Auch wenn wir dieses schlimme Bild anschauen vom Lamm, das vom Löwen verschlungen ist, aber dass wir in dir wissen dürfen, wir gehören nicht zu dem großen Teil, der bereits im Magen des Löwen gelandet ist. Nein, wir gehören zu diesem winzigen Ohrläppchen, das du herausgerissen hast. Und darum wollen wir dich bitten, dass doch noch möglichst viele Menschen dieser Zeit sich von dir mitretten lassen und Teil dieses bildlich gesprochenen Ohrläppchens werden. Dem Rachen des Bösen entrissen und hineingerettet in dein Reich, die ewige Herrlichkeit. Da wollen wir dich auch für die bitten, Herr, die auch in diesen Tagen Böses tun, die auch deine Gemeinde immer wieder bedrohen, bedrängen. Wir wollen sie segnen und das Gute über ihnen aussprechen, dass sie sich vom Bösen abwenden und sich zum Guten leiten lassen durch deinen Heiligen Geist. Und wir danken dir auch, dass wir immer wieder, auch im Kontakt mit Menschen, immer wieder wissen dürfen, es sind ja nicht diese Menschen an sich, die das Böse tun. Wir haben keinen Grund, auf sie sauer und böse zu sein, auch wenn sie manchmal eben diejenigen sind, die uns als direkte Ansprechpartner gewissermaßen vor Augen stehen, aber wir wissen, sie sind ja von fremden Mächten geleitet. Sie sind ja auch ein Stück weit Mitopfer, auch wenn sie sich dazu hergeben. Wir wollen deshalb nicht böse auf sie sein, keinen Groll gegen sie haben, sondern sie lieben, sie deiner Gnade und Güte anbefehlen und dich für sie bitten, dass du dich doch über sie erbarmst, ihnen begegnest und sie sich von dir umwenden lassen zum Guten, zum Heil, zur Errettung ihrer Seele. Ja, es ist großartig, dass du am Kreuz von Golgatha die Errettung, die Vergebung für uns alle geschaffen hast. Auch für die, die heute nicht nur knietief, sondern bis zur Halskrause im Bösen stecken. einen jeden willst du herausziehen und retten. Und so danken wir dir auch, Herr, dass wir in die weitere Zeit, diese Woche, diese Adventszeit hineingehen dürfen, im Vertrauen auf dich, auf deine Gegenwart. Und befehlen dir nochmal alle Kranken, alle Einsamen, alle Leidenden, alle niedergeschlagenen Geschwister an, Herr. Was in diesen Tagen so vor sich geht, über die allgemeine Krankheitsnot hinaus, lastet doch vielen schwer auf der Seele. Und dass wir das abschütteln dürfen und dass das auch unsere Geschwister abschütteln dürfen, jeden Tag aufs Neue im Aufsehen auf dich, den kommenden Herrn. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.